In unserer heutigen Folge geht es um den richtigen Real Talk. Ja, es ist soweit. Hosen runter, Fakten auf den Tisch. Ich will alles von euch wissen, eure allerdüstersten Geheimnisse. Doch jetzt gibt's erstmal das Intro.
Lust auf Deep Talk? Du willst über den Tellerrand schauen und mehr als nur die Spitze des Eisbergs sehen? Dann bist du hier genau richtig.
Ja, dann erstmal ein herzliches Hallo.
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 Hallo, hallo.
Na, meine Lieben, habt ihr jetzt schon Angst bekommen? Ich kann nur so viel verraten, heute wird es an Emotionen in diesem Podcast nicht mangeln. Und wir starten auch gleich mit Frage 1. Welches ist das unfassbarste Erlebnis, das dir je passiert ist? Und welche Erkenntnis hast du daraus gewonnen?
Ui, spannende Fragen.
Jetzt müssen alle ein bisschen überlegen. Ich gebe euch ein bisschen Zeit.
Mir fällt was ein.
Gut, fang an.
Ich muss nicht lange überlegen. Doch, überleben wäre schön, aber überlegen nicht. Nee, ich weiß, was ich sagen würde. Es ist auch noch gar nicht so lange her. Es war an einem schönen Frühlingsabend in Holland 2019. Die Vögel zwitscherten. Nein, Quatsch, nicht so theatralisch. Es war sowohl das Heftigste und Schönste, was ich erlebt habe, aber auch, ich glaube, gleichzeitig mit das Traumatischste. Und ich weiß nicht, ob Menschen verstehen, was man damit meint, wenn es etwas gleichzeitig sehr schön und bewegend sein kann und gleichzeitig aber auch extrem überfordernd und vielleicht zu heftig sogar. Das ist mir auf jeden Fall passiert. Es war aber eine bewusste Entscheidung. Und zwar bin ich 2019, nachdem ich mich schon einige Zeit mit dem Thema Spiritualität und so beschäftigt hatte und mit diesem ganzen Feld der Bewusstseinserweiterung und Persönlichkeitsentwicklung habe ich halt etwas entschieden, was ich schon lange machen wollte, und zwar an einer Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen. Weiß nicht, ob es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen was sagt.
Ich habe schon davon gehört, ja.
Also ich würde mal sagen, im Mainstream ist es halt immer noch relativ verpönt, wie viele andere Substanzen auch, und wird ja als Droge abgetan in dem Sinne. Aber es ist eigentlich, wenn man sich mal näher mit beschäftigt und auch auf diesem Pfad ist, eher wie eine Art Pflanzenmedizin. So gilt es ja auch, oder als das gilt es ja auch im Schamanismus oder in den indigenen Kulturen, die so im Dschungel wohnen, sage ich mal. Die alten Völker aus Peru oder den Anden, wie auch immer. Und dort wurde es halt immer schon benutzt, um, sage ich mal, das Unterbewusstsein anzuzapfen. Diese Völker, die haben ja auch meditiert und haben geguckt, dass sie sich mit der Natur verbinden und mit den Naturenergien, und wollten halt gucken, wie kann ich zum Beispiel persönliche Beziehungen, wenn es da ein Problem gibt, lösen? Wie kann ich traumatische Erfahrungen aus meiner Kindheit irgendwie verarbeiten und ins Bewusstsein holen? Und da ich in dieser Zeit massiv daran interessiert war, alles Mögliche auszuprobieren, was ich noch nicht ausprobiert habe, habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, das zu machen mit meiner damaligen Freundin. Zusammen sind wir dann, oder haben wir so ein Retreat halt gemietet in Holland, in so einer schamanischen Organisation halt, weil wir nicht jetzt extra nach Peru fliegen wollten. Und das wäre sehr teuer gewesen auch, und mit der ganzen Übernachtung und so. Und dann haben wir das halt da gemacht. Und das ging über 2-3 Tage auch mit Übernachtung. Dann gab es da vegetarisches Frühstück und Abendessen und so weiter. Und man musste eine spezielle Diät vorher halten und seine Intention aufschreiben, Fragen aufschreiben, die man hat, warum man das macht. Was ist die Intention dahinter? Das war Teil der Vorbereitung. Und ja, vor Ort dann angekommen, gab es dann eine Einführung halt auch von diesem Schamanenleiter. Und da waren ganz viele Fremde aus ganz Europa, also nicht nur aus Deutschland und Holland, sondern auch wirklich aus England, aus Amerika, was auch immer. Da waren ganz viele aus unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen Hintergründen. Und nach einer kleinen Einführung wurde man dann auch sozusagen langsam darauf vorbereitet, was gleich passiert, wie es weitergeht und so weiter. Und die Stimmung vor Ort, die war wirklich krass. Du hast halt gemerkt, da sind Menschen, die an einem gewissen Punkt schon sind, der mit mir und meinem Weg so übereingestimmt hat. Also da waren Menschen, die bewusster waren als, sage ich so, würde ich mal sagen, so der Mainstream halt. Und da war eine sehr liebevolle Stimmung und Aura spürbar in dem Raum und auch von dem, was auch von dem Zeremonienleiter ausging. Und man hat sich einfach sehr zu Hause gefühlt da, was halt komisch ist, weil niemand kannte sich. Wir haben halt auf Englisch alle gesprochen. Ja, ich habe dann langsam auch Angst bekommen tatsächlich, war aber gleichzeitig immer noch sehr freudig, erregt und neugierig, weil bei mir war die Neugier immer stärker als die Angst, obwohl die Angst da war. Und dann wurden wir in diesen Zeremonienraum begleitet und dann waren dann auf dem Boden überall Teppiche und ein Altar und in der Mitte standen halt dann dieses Getränk Ayahuasca, was aus zwei Komponenten bestand. Und wir haben uns dann alle da jeder auf seine eigene Matratze gelegt. Man hatte also seine Matratze, man hatte seine Taschentücher, weil es war klar, dass die Menschen weinen würden. Und wir hatten unseren eigenen Kotzeimer jeder, weil auch da scheinbar klar war, dass relativ schnell am Anfang man sich übergibt aus Übelkeit. Aber part of the ceremony, alles cool. Wir wussten das. Und es lief halt Musik auch, schamanische Musik, spirituell angehauchte Musik, aber Musik, die einen wirklich berührt hat, muss ich echt sagen, das war genau mein Ding. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und bis zu dem Zeitpunkt war auch noch alles gut. Ja, und dann ging es dann auch los. Also der Leiter hat nochmal mit Palo Santo geräuchert im Raum. Da habe ich mich auch in diesen Duft verliebt, muss ich sagen. Und dann ging es los, dass wir alle unseren ersten Shot, sag ich mal, getrunken haben, der so dafür sorgt, dass die eigentliche Substanz im Körper bleibt und nicht abgebaut wird. Also das Dimethyltryptamin. Das haben wir wirken lassen und dann haben wir das Getränk getrunken und haben uns sozusagen hingelegt, in unserer Decke gekuschelt, unseren Schlafsack auf den Matratzen und die Musik lief. Und die Aufpasser, die geguckt haben, dass alles mit uns in Ordnung ist, die saßen in jeweils den vier Ecken des Raumes. Die Wirkung setzte bei mir relativ schnell nach 20 Minuten ein und hielt, um es mal kurz abzukürzen, ich glaube um die 7 Stunden. Also das Ganze, bis die Wirkung aus meinem Gehirn raus war, ungefähr 7 Stunden, muss ich sagen.
Krass, das ist echt lang.
Das war mit die heftigste Erfahrung, die ich je gemacht habe, weil das kann man gar nicht richtig in Worte fassen. Das hat das Feld zwischen dir selbst und dem Universum, dem Unterbewussten oder dem Unbewussten, massiv aufgesprengt. Es hat leicht angefangen mit einer Bewusstseinsveränderung, die tiefer geht, als was man sonst kennt, also was man zum Beispiel schon vom Meditieren kannte in meinem Fall. Fing dann aber an, schnell visuell zu werden. Also ich habe sowohl bei offenen als auch geschlossenen Augen den Raum nicht mehr gesehen, sondern nur noch Mandala. Nur noch Mandala, Fraktale, heilige Geometrie. Ich weiß nicht, ob sie jemandem was sagt, aber das war schon ziemlich heftig. Bis dahin konnte ich es aber auch noch genießen. Und danach kamen irgendwann, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Eingebungen. Es kamen die ganz großen Wahrheiten der Menschheit einfach in mein Bewusstsein geflutet.
Alter, hast du die Weltformel entdeckt oder was?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Das ist natürlich höchst individuell, aber ich habe Antworten auf Fragen bekommen, die ich mir zuvor aufgeschrieben hatte. Ich habe Dinge klar erkennen können, die mich mein Leben lang vor ein Rätsel gestellt haben. Ich habe Zusammenhänge begriffen, wo ich immer auf der Suche war danach in Büchern. Also das war so, als hättest du das Buch der Offenbarung einfach geöffnet und es hat dich einfach überrollt.
Weißt du das heute noch? Also was genau du da gedacht hast?
Ich habe mir das alles aufgeschrieben.
Ehrlich? Konntest du dich danach noch erinnern, ja?
Klar, wir haben uns alle Notizblock mitgenommen und einen Stift, um das danach alles aufzuschreiben. Und danach macht man auch noch 2-3 Stunden bei einem Essen, danach Abendessen, Reflexion mit den anderen, ne, gemeinsam, was passiert ist, was jeder erfahren hat. Das lief danach. Worauf ich hinaus wollte, zuerst war ich in einem Modus des reinen Terrors gefangen. Es ging irgendwann tief in meine Urängste. So Ängste, deren sich die Menschen so im Alltag gar nicht bewusst sind, dass sie überhaupt in einem schlummern, weil sie halt im Wachbewusstsein einfach nicht präsent sind. Und du wirst knallhart durch deine eigene innere unbewusste Hölle durchgeführt. Und du kommst da auch auf die archetypischen Ängste der Menschheit als Ganzes durch. Ich habe zum Beispiel auch den Weltschmerz gespürt in dem Sinne. Also alles, was Leid, Grausamkeiten es auf diesem Planeten gibt, was Menschen sich antun, habe ich in dem Moment gefühlt, kollektiv in mir. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen 2 Stunden. So wehtat das alles, was ich da gezeigt bekommen habe, emotional. Und da gab es Phasen, wo ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, das wird zu krass. Und irgendwann hatte ich dann meine Ego-Tod-Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es jemand mein Begriff ist, aber meine Persönlichkeit hat sich irgendwann aufgelöst. Ich hatte das Gefühl, dass ich keine Person mehr bin mit einem Namen, mit einem Beruf, mit Beziehungen. Marvin gab es nicht mehr. Ne? Ich bin dann irgendwann durch das Universum geflogen, an Sternen und Planeten vorbei und war sozusagen eins mit dem Universum. Ne? Und ich habe mich ja immer nach dieser Erfahrung gesehnt, aber das hat mich in dem Moment eigentlich überfordert massiv. Danach kam so eine Phase von bedingungsloser Liebe, dass ich geliebt und gewollt bin von Gott. Und ich habe mich gefühlt wie ein Neugeborenes im Schoß der Mama. Alles super, alles schön. Und ich habe da zum ersten Mal gefühlt, was bedingungslose Liebe ist und dass Gott mich liebt. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich auch, ja, Gott ist real. Das habe ich persönlich erfahren. Und das war dann sozusagen auch langsam das Ende nach 7 Stunden. Danach haben wir noch gegessen. und darüber geredet und übernachtet. War ein sehr heiliger, schöner Abend und dann bin ich irgendwann nach Hause.
Wie hast du das ausgehalten, 7 Stunden lang? Also ich meine, ich habe schon eine Geburt oder 2 hinter mir und die haben auch etwas gedauert. Und ich weiß, was das für eine körperliche Anstrengung ist. Aber das, was du schilderst, das ist ja nicht nur körperlich, sondern auch gleichzeitig noch geistig dazu. Und ich frage mich, wie man das 7 Stunden echt aushält. Krass.
Ja, das kann ich dir verraten, weil ich hatte nach ungefähr 1 Stunde kein Zeitgefühl mehr. Und das war sozusagen auch tatsächlich ziemlich traumatisch, weil das Ego, der Verstand, kann sich nur anhand von Zeit orientieren, von einem Zeitgefühl. Selbst wenn wir keine Uhren hätten, haben wir aber noch ein Gefühl von Zeit. Aber nach 1 Stunde ungefähr habe ich das Gefühl gehabt, Zeit existiert überhaupt nicht. Zeit ist nur eine irdische Illusion für uns Menschen und in diesem Zustand bin ich gekommen. Und das hat mir massiv Angst gemacht, weil ich wusste nicht, liege ich jetzt hier schon 3 Stunden oder 3 Tage oder 3 Wochen? Was ist Zeit? Gab's nicht mehr. Ich habe Todesangst bekommen, weil ich dachte, das hört nie wieder auf.
Glaubst du, dass das irgendwie auch so eine Art Nahtoderfahrung war?
Ja, ganz sicher. Auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall hast du es ja überlebt, so wie wir sehen, das Ganze.
Da würde ich dann auch einsteigen wollen bei diesem Thema Nahtod. Das ist wirklich ziemlich unfassbar.
Ja, und ich habe es nicht nur einmal gemacht, sondern insgesamt 4-mal.
Ach, krass. Du bist ja ein richtiges Badass.
In dieser einen Session?
Nee, immer in einem Abstand, ich glaube, von 7 Monaten. Das letzte Mal war mit meinem Vater zusammen. Der hat gesagt, ja klar, machen wir mal. Und bei dem war das halt sogar auch ganz anders als bei mir, die Erfahrung. Der ist auch ein spiritueller Mensch, ein schamanisch angehauchter Mensch, aber der hatte eine ganz andere Erfahrung als ich. Das ist schon verrückt, das ist höchst individuell. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, das war mit einer der schlimmsten Sachen, die ich je erlebt habe, weil es wirklich weit darüber hinaus ging, was ich erwartet habe und was ich dachte, was ich aushalte. Und gleichzeitig will ich es aber auch nicht mehr missen, weil es mir eine ganz andere Welt eröffnet hat an Dingen, wo ich dachte, das ist nicht real oder das kann nicht sein oder so. Da kamen so viele Dinge, die ich jetzt weiß und nicht mehr ungewusst machen kann sozusagen. Und deswegen ist es beides, würde ich sagen.
Krasse Story.
Ja, unfassbar hat für mich immer etwas zu tun mit auch ein bisschen so sonderbar. Irgendwas, was wie durch Zauberhand oder wie ein Wunder sich anfühlt. Und solche Situationen habe ich schon viele erleben dürfen in meinem Leben. Und jetzt, wo Marvin das aber erzählt, möchte ich sagen, ich habe mich auch mal in so eine Situation begeben, bewusst. Ich habe immer was gehört von verbundenem Atem. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, nach Rüdiger Dahlke, wo man sich quasi über Hyperventilation in eine Trance atmet. Und man kann das in Gruppensession machen oder auch zu Therapeuten, die darin ausgebildet sind. Sollte man unbedingt, würde ich jetzt auch so unterschreiben, bei einem ausgebildeten Therapeuten machen und nicht einfach so drauf loslegen. Ich bin dann in Bamberg gewesen, wollte eigentlich alleine dahin fahren. Mein Freund hatte aber überraschend frei und hat gesagt, wir fahren zusammen hin. Ich fahr dich. Und ich bin dann zu der Frau rein und das hat mit der Meditation angefangen und dann hat sie mich in diesen Atem hineingeführt, in diesen Atemfluss, in dem man dann immer bleibt. Sie erinnert einen auch immer daran, dass man weiter in dieser Hyperventilation bleibt und dann fließt so der Lebensfluss. Man ist wie so auf einem Fluss und das Leben ist wie das Ufer, was an einem vorbeizieht. Du kannst nirgendwo stehen bleiben. Das ist die gute Nachricht. Das, was dir gefällt, da bleibst du nicht stehen. Aber auch das, was dir Angst macht, da fließt du auch daran vorbei. Und manchmal liegt das wie so ein breiter Strom vor dir und es ist ganz ruhig. Und manchmal kommen auch Stromschnellen. Aber du gehst da immer durch. Du brauchst keine Angst zu haben. Und darauf habe ich mich auch verlassen. Sie hat mir einen total vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Und ich bin dann da rein und ich war ziemlich schnell drin. Vielleicht auch durch meine Erfahrung, weil ich schon viele Behandlungen oder bei Therapeuten gemacht habe oder Sitzungen, wo ich das ziemlich gewöhnt war, mich auf sowas einzulassen. Aber was dann kam, das habe ich nicht erwartet. Das war für mich unfassbar, weil ich auf einmal auch durch unglaubliche Schmerzen gegangen bin. Also mir hat alles körperlich wehgetan, alles. Ich lag da wie querschnittsgelähmt, Also ich wollte aufstehen, aber ich hätte nicht aufstehen können. Ich lag da, mir hat alles wehgetan, ich habe geschrien, ich habe gesagt, ich sterbe, ich sterbe. Ich konnte meine Hände nicht bewegen, meine Beine nicht bewegen. Und es grenzt für mich auch ein Wunder, dass es aufgehört hat irgendwann. Also ich habe mich da durchgeatmet. Am Anfang war ja alles noch so schön, aber es wurde dann eben immer intensiver. Und als ich dann aufgestanden bin, ich konnte wirklich genau so, wie das beschrieben wird von dem Rüdiger Dahlke, dass man also eine Leichtigkeit fühlt, man hat etwas losgelassen, man hat sich durch eine Enge durchgeatmet. Und so habe ich mich auch gefühlt. Es war auf einmal alles ganz leicht. Ich habe einen riesigen Rucksack abgestellt. Mir war aber überhaupt nicht bewusst, was das in dem Moment war. Ich wusste nur, ich kann kaum das Wasserglas halten. So habe ich gezittert. Die komplette Unterlage war nass geschwitzt. Einmal vom Scheitel bis zur Sohle. Und sie hat dann nur gesagt, ich bin so froh, dass Sie jetzt nicht alleine nach Hause fahren müssen. Ich war so froh, dass rein zufällig mein Freund Zeit hatte und auch gesagt hat, ich komme da mit, ich bin dann so lange dort und dort unterwegs. Und dann habe ich mich in das Auto gesetzt, er hat mich kurz gefragt, was los war, wie es war. Das habe ich 2 Minuten erzählt und dann bin ich in Tiefschlaf gefallen. Zu Hause gleich weiter geschlafen und ich habe gesagt, ich weiß es gar nicht, was los war. Ich weiß nicht, was das für eine Angst war, aber es ist mir egal. Sie ist weg, das wusste ich. Und es wird sich mir irgendwann erschließen, was es war. Und soll ich euch sagen, wann sich das erschlossen hat? In einem Moment, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, nämlich in einem Gespräch mit einer Freundin, die seit 3 Jahren Körpertherapie macht, um aus ihren Körperzellen ihre Nahtoderfahrung als Kleinkind rauszubekommen. Die hatte sich stranguliert am Kindersitz und ist in letzter Minute von ihrer Tante gefunden worden. Und die trägt das mit sich rum. Und in dem Moment wusste ich, was es war. Ich habe durch meine Eltern oft erzählt bekommen, dass ich als Kind, als Kleinstkind in einem Fieberschub weg war. Also mein Vater hat mich quasi wiederbelebt und hat mich unter den eiskalten Wasserhahn gehalten, kopfüber und auf den Rücken geschlagen, bis ich wieder geatmet habe. Und das habe ich dort nochmal durchlebt und das war aus meinen Körperzellen sozusagen gelöscht. Also das war wie gespeichert, unbewusst, weil ich war ja noch so klein, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber bin sehr, sehr froh, dass ich mich das getraut habe und dieses unfassbare Erlebnis erleben durfte. Marvin, du wolltest...
Ich wollte nur fragen, du meinst bestimmt das holotrope Atmen, ne? Oder?
Ich weiß nur, dass es verbundener Atem heißt nach Rüdiger Dahlke. Ob das jetzt auch vielleicht auch noch ähnliche Therapieformen gibt, das denke ich mal.
Ja, das geht in die Richtung, ja. Das ist dieses holotrope Atmen, der wird das vielleicht anders genannt haben, aber hat genau damit zu tun, ja. Ich habe das auch mal gemacht.
Man hat dann ja quasi wie so eine, ist so überflutet von Sauerstoff im Körper und...
Genau, richtig.
Und das war...
Das ist es.
War in dem Moment, wo ich dort war, unfassbar und selbst Monate später, wo dann die Erkenntnis gekommen ist, was ich dort nochmal durchlebt habe, was meine Körperzelle in jeder Körperzelle gespeichert war, was mir aber nicht bewusst war und was damit sozusagen in Heilung gehen durfte. Das war finde ich nach wie vor noch ziemlich unfassbar.
Ja, ist eine heftige Sache. Weiß ich wohl. Hast du recht.
Das ist etwas, was man gar nicht greifen kann, ja, was man gar nicht so richtig begreifen kann. Und deswegen passt unfassbar auf jeden Fall dazu. Danke, dass du das geteilt hast.
Gerne.
Ja, dann knüpfe ich mal an die Vorredner hier. Ich denke, das Unfassbarste ist eigentlich rauszukommen aus seinen Gedanken und den jetzigen Moment wahrzunehmen. Und da gibt's halt verschiedene Tools. Einmal jetzt Ayahuasca oder Atmen oder zum Beispiel, was ich mal gemacht habe, mit einem Mantra. Also einfach ein Mantra denken. Die Geschichte ist meistens immer dieselbe. Man hat irgendwelche Wunden von früher, Bei mir war der Auslöser zum Beispiel, da gab es ein Business und das wurde mir zerstört durch Neider anscheinend oder Freunde, oder ich habe gedacht, das wären Freunde, und mehr wehgetan hat jetzt nicht das Geld, sondern eher so, dass die Freundschaft da irgendwie weg war. Und dann bin ich in so ein ziemliches Loch. Also vorher war die Kacke am Dampfen. Und dann machst du dich ja erst auf den Weg. Und so habe ich mich so auf den Weg gemacht und dann auch hier und da mal gehört. Und dann kam der Eckart Tolle und der hat immer irgendwas mich da so angesprochen und resoniert mit seinem Transzendenz dies, Transzendenz das. Und ich habe es halt nie gecheckt. Was will der Alte da? Was erzählt er mir? Und ich wollte das dann erfahren. Was bedeutet das denn so, ne? Dieses Jetzt und dieses Transzendenz und so weiter. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe dann einfach so Meditation, Transzendenz, und dann kam ich auf transzendentale Meditation. Dann gab es hier so in der Nähe so einen Meditationslehrer, da bin ich hin. Einfach so abgedacht, okay, guck mal, irgendwie ist das anscheinend ein Zeichen vom Universum, mach das einfach mal. Bin ich hin. Da waren dann 4 Leute, irgendwelche Schamanen, 2 Schamanen und so ein Businessmann. Und dann meinte er, so und so geht das Ding, und kostet, keine Ahnung, über 1000 Euro. Dann bringe ich sie bei, innerhalb vom Wochenende. Zack, sind die anderen Leute abgehauen, der Businessmann und die Schamanen. Ich habe gedacht, komm, scheißegal, bist jetzt hier, mach das einfach mal. Dann eine Woche später bin ich dann dahin. Also ganz simpel, ganz normaler Typ, irgendwie in seiner Wohnung, nichts Besonderes, einfach ein Raum, und er zeigt dir dann sozusagen so, die führt dich dann ein, die Geschichte. Du bringst so eine Pampelmuse mit, was war das, ein Mango, und irgendwie ein paar Blumen so opfermäßig, und dann singt er so ein Lied in, was ist das, Sanskrit, glaube ich, so heißt die Sprache. Dann gibt's da auch noch so einen Guru bei denen, der heißt da Maharishi Maharai oder so, aber hat mich nicht so interessiert, so das Ganze. Eher so, irgendwie hat mich da was angelockt. Dann war ich halt da, hat er mir dann das Liedchen gesungen, und so hat er mir dann gesagt, zack, und hier, das ist dein Mantra. Dann hat er mich sitzen gelassen auf dem Stuhl, den Raum verlassen, und hat gesagt, jetzt machst du genau das. Du denkst jetzt dieses Mantra und nichts mehr. Ich saß dann auf dem Stuhl, er war weg, und ich denke einfach nur. Ich denke einfach nur dieses Mantra. Mantra ist, kann ein Wort sein mit mehreren Silben. Bei mir war das ein Wort mit 2 Silben. Und ich denke dieses Mantra, Mantra, Mantra. Denke ich, scheiße, was mache ich hier? Bin ich bekloppt? Ich habe einen Haufen Geld bezahlt. Irgendein Idioten nach Hause gekommen und der verkauft mir ein Wort für so viel Geld. Habe ich gedacht, scheiße, Alter.
Hätte ich zu Hause auch jetzt, haben können.
Genau, du bist jetzt richtig hier irgendwo angekommen und so. Denke ich. Und dann denke ich, ey, mach doch einfach, was der Typ sagt. Ich denke dieses Mantra, Mantra. Dann merke ich wieder, wie meine Gedanken abschweifen in irgendwelche Geschichten, was war, was ist der Typ, hat er mir irgendwelche was wie und so, was morgen, gestern, und dann, ich mache einfach dann weiter dieses Mantra. Komm, reiß dich zusammen, mach einfach dieses Mantra. Ja, und dann zack, gehst du wieder weg mit dem Fokus, bleibst du wieder da, gehst du wieder weg, bleibst du wieder und so hin und her, dieses Spielchen. Und ich weiß noch genauso. Dann denke ich wieder, dieses Auto, dieser Geländewagen, wäre auch nicht schlecht. Dann denke ich, ey, fuck, komm, mach jetzt dieses Mantra, denk doch einfach. Dann habe ich so wie dieses denkende Ich losgelassen, war ich raus aus dem Denken, dann war nur noch das Mantra da. Mantra, Mantra, Mantra. Irgendwann an der Zeit ist dieses Mantra auch verschwunden. Dann war keine, es war dann nicht nötig, überhaupt irgendwas zu machen. Und dann kam das. Ich war raus aus meinem Körper und bam, ich war in so einem Licht. Und bam, ich war in so einer Sonne. Und bam, ich war ein Strahl von der Sonne. Und dann habe ich erstmal wieder gedacht, dann kam mir wieder ins Bewusstsein, oh shit, was hat der Typ mir hier wieder hier und so weiter und so fort. Nee, hey, du bist zu Hause, alles cool, du bist hier safe. Ich gucke an mir herunter, aber ich sehe keinen Körper, ich sehe mich nicht. Ich bin einfach nur, ich gucke links, ich gucke rechts, es ist überall Licht. Einfach Licht, so wie man sich einen schönen Himmel vorstellt. Und dann kommt diese Stimme so, hey, du bist safe, bist zu Hause, alles cool, entspann dich. Und ich bin einfach nur am Genießen. Und das war das Krasseste, so, das war einfach der geilste Orgasmus, den ich so je erlebt habe. Und ich war einfach nur high. oder einfach nur ich oder einfach nur raus aus meinem Körper, einfach nur weit, warm, zu Hause. Ich brauchte nichts, ich war so satt. Ich war satt, ich war da, ich war voll.
Schön.
Am Anfang, klar, war das halt so, so ein heftiger Flash. Also es ist schwer, auch das mit Worten zu beschreiben. Und ja, ich habe auch ein paar Trips mal irgendwie gehabt in meinem Leben, aber das erreicht nichts. Ja, gut, ich habe es auch.
Trink erstmal Ayahuasca, dann sprechen wir nochmal drüber. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Ich weiß genau, was du da erlebt hast. Ich finde es nur heftig, dass du das beim ersten Versuch geschafft hast. Das ist schon heftig.
Ja, ja, ich hatte gar keine Erwartung. Auch das war wahrscheinlich dieses Ding. Und ich hatte auch nicht diese Konzepte, genau. Wie was und dann diese Strategie. Eigentlich ist es so, wie ich dann im Nachhinein verstanden habe, dieses Simpelste. Und dann habe ich verstanden, aha, viele wollen das erreichen. Viele sprechen auch genau von diesem Ding und so weiter.
Genau.
Und ich als total planlos einfach so, okay, komm, irgendwas hat mich ja dahin geführt.
Ja.
Auf jeden Fall hatte ich dann diesen Kuss vom, und was willst du sagen, so von allem, was ist, das, was dich gemacht hat, sozusagen, wenn du jetzt so das ausdrücken willst. Naja, auf jeden Fall, ich bin in diesem Zuhause und dann irgendwann klopfst du an der Tür und dann schwöre ich so eine Stimme, ja, komm mal jetzt wieder raus da und so, ne, kannst jetzt wieder langsam und so, und ist sowieso wie so ein Raumschiff, ich lande in mir, also in diesem Körper, sagen wir mal. Und ja, langsam mache ich so die Augen auf, komm zu mir und keine Ahnung, ich sah bestimmt aus, als wäre ich 30 Mal gekommen, sage ich mal, von seiner Perspektive aus. Das kann sein, ich war bestimmt voll weg. Und dann fragt er mich so, ja, was meinst du denn, wie lange du jetzt weg warst und so? Und ich so, keine Ahnung, 20 Minuten
oder drei
so.
Stunden.
Meinte, du warst über eine Stunde warst du jetzt weg. So, hätte ich dich da jetzt nicht rausgeholt, wärst du vielleicht auch noch länger weg. Ja, also ich weiß nicht, danach war alles irgendwie so Gummi und alles war so leicht und es war so, du brauchst es nicht, du warst so voll. Du warst total bei dir und alles war perfekt. Du hattest auch keinen Hunger, keinen Durst, einfach nur, du warst auf dieser total hohen Energie. Ich weiß noch, dann bin ich einfach noch zurück. Ich hatte noch diese Blume da, eine hat er mir dann gegeben und so. Dann habe ich mich erstmal unter den Baum gesetzt. Und dann hab ich erstmal einfach nur gesessen und geatmet. Und um zu realisieren, was da passiert ist und so. Und wo ich dann, ich bin da alleine hingefahren, mit dem Auto wieder zurück. Und wo ich mit dem Auto gefahren bin, da war das so, als würde ich über Wellen gleiten. Nicht fahren oder so, alles war so ein Gleiten und so. Also ich kann euch das empfehlen, wenn ihr da mal was erleben wollt, was über das Natürliche geht und ohne irgendwelche Hardcore-Sachen, die von jetzt auf gleich gehen, ganz natürlich, dann würde ich sagen, ist das ein gutes Ding. Es war mein Zugang jetzt zu dieser Erfahrung, wo ich sage, yo, das war jetzt das Krasseste für mich. Aber jeder hat ja seinen Weg. Alles gut.
Ich will da nur kurz zu ergänzen, dass mit meiner Zeremonie, das war, nachdem ich schon ungefähr 6 Monate meditiert habe, und das, was du gerade geschildert hast, kannte ich tatsächlich auch schon. Ich habe da nur 5 Monate gebraucht, um dahin zu kommen. Wollte noch eine Schippe drauflegen.
Ja, ich denke, das hat was damit zu tun, inwiefern du dieses denkende Konstrukt bereit bist, loszulassen.
Mm.
Das, was dich noch in Geschichten hält, das, was noch meint, was lösen zu wollen, was noch Recht haben will, was jetzt nicht ankommen will, was jetzt nicht glücklich sein will.
Richtig.
Wenn du bereit bist, dieses einfach so, okay, das ist die Geschichte und das bin ich, und dann passiert es einfach durch dich, durch deine Entscheidung, indem du es einfach dem nicht mehr so viel Raum gibst in dir.
Wow, jetzt haben wir von 3 wirklich tollen, krassen körperlichen und geistigen Erfahrungen gehört. Ich bin wirklich geflasht. Danke für eure Geschichten. Ja, da kann ich gar nicht mithalten mit meiner Geschichte. Was mir Unfassbares mal passiert ist, was ich wirklich nicht greifen und begreifen konnte und was wirklich lange da war und mich zum Nachdenken angeregt hat, ist, als ich mal gesehen habe, wie eine junge Frau von der Straßenbahn überfahren wurde, direkt vor meiner Nase. Ihr müsst euch die Situation so vorstellen, sie war auf einem Radweg und wollte einfach diesen Bahnübergang überqueren, aber neben ihr stand noch ein Bus, sodass sie quasi die Bahn gar nicht sehen konnte, die gerade ankam. Aber sie hat dann auch nicht angehalten, sondern ist einfach weitergefahren. Und der Bahnfahrer konnte sie auch nicht sehen, weil sie vorher hinter dem Bus war. Also sobald sie vor dem Bus war, war sie schon auf der Bahnschiene und dann war schon alles zu spät. Sie hat nicht angehalten, hat nicht geguckt und es war so tragisch, ja. Ich habe genau in der richtigen Sekunde auch noch diese Frau angeguckt und habe gesehen und dachte mir, nein, die hält nicht an. Und dann zack, war es auch schon passiert. Und sie wurde echt wirklich 15 Meter oder so vor dieser Bahn mitgeschliffen, so über die Schienen. Und das war so gruselig und so fies. Und die kam richtig direkt vor meinen Füßen, weil ich stand an dieser Bahnhaltestelle. Ich habe auf diese Bahn gewartet und sie kam quasi dann zum Stehen, die Bahn direkt vor meinen Füßen.
Alter, das vergisst man doch nie wieder.
Und das war wirklich krass, weil diese Frau natürlich dann schwerst verletzt war.
Oh Gott.
Und wir alle versucht haben, da irgendwie zu helfen. Ich habe ganz schnell Krankenwagen gerufen, andere Leute auch. Dann waren schon gleich ein paar Leute da. Und weil ich ja auch in einer Arztpraxis gearbeitet habe und das ein bisschen gelernt habe, habe ich mich da auch hingestellt, habe versucht, ein bisschen zu helfen. Aber die war eigentlich schon ganz gut versorgt durch die anderen Leute. Und dann irgendwann kam auch der Krankenwagen, ja. Aber diese Minuten, bis der dann da war, die wurden wirklich zu Stunden. Und das war wirklich, also sie hatte noch Glück im Unglück, weil sie könnte ja auch ganz von der Bahn überfahren worden sein, sodass sie wirklich irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt hätte oder so. Das ist zum Glück nicht passiert, weil ihr Fahrrad sich so vor die Schienen, also vor die Bahn verkeilt hat, dass sie da einfach nur vorweggeschoben wurde. Aber leider so viele Meter. Und ich weiß bis heute nicht, ob diese Frau das überlebt hat.
Wollte ich gerade fragen, ob du das weißt.
Nee, das weiß ich leider nicht. Und das war wirklich, also ich hatte da lange dran zu knabbern. Und das hat wirklich mein ganzes Weltbild ein bisschen einreißen lassen. Und seitdem gucke ich immer. Mhm. Ich gucke, wenn ich nur über die Straße gehe, ich gucke immer überall, ob nicht irgendwo was kommt. Weil ich einmal gesehen habe, diese Frau hat es nicht getan. Und es ist so, so schlimm geendet. Und deswegen bringe ich das meinen Kindern auch bei, dass sie immer gucken.
Ist klar.
Und auch wenn ich die damit nerve, ist mir egal. Die müssen immer gucken. Und ich habe denen das natürlich auch erzählt mit der Frau, die nicht geguckt hat. Und ich denke, ja, das ist, wenn man das schon alleine hört, schon so grausam, dass man dann mal drüber nachdenken sollte, ob man sich nicht ein bisschen vorsichtiger im Straßenverkehr fortbewegen möchte. Ich sehe immer viele Fahrradfahrer, die überall durch wollen, noch ganz schnell und nicht anhalten oder gucken. Und ich frage mich immer, was geht in denen vor? Denken die wirklich nicht darüber nach? Oder vielleicht haben sie so etwas noch nie miterlebt. Einfach, dass sie so ein bisschen frei davon sind und wie Kinder eigentlich durch die Welt gehen. Weil, also wenn man das einmal mit angesehen hat, glaubt mir, das vergesst ihr nicht und dann achtet ihr immer drauf.
Vor allem macht sowas ein wacher und bewusster. Fürs Leben allgemein.
Ja, da fällt mir gerade zu ein, wo du sagst, ob die Leute das nicht drauf achten oder das nicht im Kopf haben. Das beste Beispiel war ich ja jetzt, bevor ich jetzt meinen Unfall hatte, da vor ein paar Wochen, bin ich eigentlich ein Mensch gewesen, der relativ unbedarft fährt und auch mal risikobereiter ist im Verkehr, aber nicht um Menschen zu gefährden, sondern auch mal Ungeduld oder hier und da mal ein Zeitproblem oder so. Oder einfach, weil ich Spaß dran habe, schneller zu fahren, so generell und halt nicht so die Trantüte bin, sage ich mal. Aber ich habe gemerkt, du fühlst dich einfach zu sicher. Du unterschätzt, was für eine Gewalt hinter 30 km/h, hinter 30 oder 50 km/h liegen, zwischen diesen Blechmaschinen genannt Autos. Man unterschätzt, das ist so alltäglich, dass wir diese Maschinen sehen und wir da drin sitzen und fahren, dass wir die Gefahr, den Tod, der da so schnell eigentlich an jeder Ecke lauert, einfach unterschätzen. Und erst als ich den Unfall hatte, habe ich gemerkt, wow, wie schnell es und leicht es vorbei sein kann. Wirklich, das geht sauschnell, dass du unter die Räder kommst oder vor irgendwas knallst und dann bist du einfach weg. Und wenn du das halt aber überlebst, dann wird dir erstmal klar, wie kostbar das ist und wie dumm es ist eigentlich, wegen ich komme 5 Minuten zu spät oder ich fühle mich cool im Verkehr oder ich will ja schnell fahren. Es ist es nicht wert. Und das wird dir meistens erst danach bewusst und du fängst an, anders zu fahren oder dich anders im Verkehr zu verhalten und wirst vorsichtiger und guckst genauer hin und so. Und da meistens braucht der Mensch immer erst einen auf den Deckel, bevor er anfängt, bewusst solche Dinge zu tun.
Ja, leider.
Ja, allerdings. Und das ist mir zum Glück, dass es mir nicht passieren musste, sondern ich es jetzt einfach bei wem anders gesehen und erlebt habe, dafür bin ich einfach dankbar, dass mir das nicht selbst passieren musste, bevor ich vorsichtiger geworden bin. Ja.
Ja. Aber heftige Geschichte, wirklich.
Ja, und ihr könnt euch nicht vorstellen, ein paar Tage später passiert mir sowas Ähnliches nochmal, ja.
Ehrlich?
Ja. Das ist ja unfassbar.
Ja, das ist unfassbar. Und ja. Zwar, ich habe ja damals in der Arztpraxis gearbeitet und auf einmal kommt eine Patientin zu mir und sagt, irgendwie fühle ich mich nicht so gut und kippt mir direkt in die Arme. Und die Frau, ich dachte erst, manchmal kippen die halt um, okay, machst du halt das normale Standardprogramm. Aber ich habe gleich gemerkt, die ist nicht einfach nur bewusstlos geworden, die hat jetzt einen Herzinfarkt. Und dann ging's los. Aber zum Glück waren wir ja auch alle gut ausgebildet und hier und da, das lief dann Hand in Hand. Mein Chef hat das dann ganz gut geregelt. Wir haben sie wiederbelebt, so gut es ging. Sie kam dann auch kurz so ein bisschen wieder zurück, ist dann wohl aber nochmal später wieder kollabiert der ganze Kreislauf und sie hatte wirklich tatsächlich einen Herzinfarkt. Aber da weiß ich, dass sie es überlebt hat, denn sie kam nach einigen Wochen aus dem Krankenhaus und hat uns einen Blumenstrauß überreicht. Und da habe ich mir auch nur wieder gedacht, was für ein Glück hatte diese Frau. Es hätte ihr überall passieren können. Aber sie war beim Arzt und wir waren da und wir wussten ganz genau, was zu tun ist. Sonst hätte die das wahrscheinlich gar nicht überlebt. Also, dass da Leute umgekippt sind, das hatten wir andauernd in der Praxis. Aber dass wirklich dann einer einen Herzinfarkt hat, ja gut, dafür haben wir es ja geübt und dann haben wir es angewandt.
Ja, ich denke auch, das hatte im Endeffekt etwas, auch wenn es eine schlimme Geschichte ist, etwas für dich persönlich Positives, so was du gelernt hast daraus halt.
Auf jeden Fall.
Das glaube ich.
Auf jeden Fall. Vielleicht hatte diese zweite Sache auch die erste ein bisschen geheilt.
Ja, genau, genau.
Weil ich da eben nicht wusste, dass die Frau überlebt hat oder nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Aber dadurch, dass ich dann im nächsten Moment, wenige Tage später, wirklich tatsächlich jemandem helfen konnte, was ich zuvor ja nicht konnte. Ich konnte da nicht wirklich helfen. Aber jetzt konnte ich helfen und wir haben der Frau das Leben gerettet und das war schon ein echt gutes Gefühl. Genau, und man schätzt das Leben wieder mehr und manchmal braucht es vielleicht so einen kleinen Reminder, dass wir unser Leben einfach wieder mehr leben und mehr schätzen.
Ich könnte auch mal einen Reminder gebrauchen im Moment.
Warum? Du hast doch deinen erst vor ein paar Wochen gekriegt mit deinem Unfall.
Ja, aber der ist eher der Auslöser gewesen.
Aber am Ende ist ja nicht so schlimm. Marvin, Judith, ihr wisst ja, wie es da aussieht. Auf der anderen Seite.
Ja, ja, deswegen, ich sehe das auch gar nicht als Schlechtes. Ich weiß genau, auf der anderen Seite ist alles super. Das Leben ist die Herausforderung, nicht der Tod.
Das stimmt. Ich habe noch eine weitere Frage vorbereitet. Mal gucken, wie viele wir heute noch schaffen. Ja.
Frage Nummer 2. Wir machen eine Dreierfolge.
Wofür bist du bekannt geworden? Ein bekanntes Sprichwort sagt ja, jeder hat seine 10 Minuten Ruhm im Leben. Hast du so etwas auch schon mal erlebt? Oder hast du es vielleicht noch nicht erlebt? Und bist dafür bei deinen Freunden oder bei deiner Familie, in deinem Umfeld für etwas ganz besonders bekannt? Das ist meine Frage. Ziemlich kompliziert, oder? Marvin?
Gar nicht kompliziert, schnell zu beantworten. Deswegen, ich habe ja gesagt, spontan finde ich gut. Ich war schon immer eigentlich, ich würde sagen, aber mindestens mal in den letzten 10 Jahren, seitdem ich jetzt ein bisschen älter geworden bin, in unserer Familie der derjenige, der für die Gesundheit zuständig ist, um da erstmal Bewusstsein für zu schaffen und zweitens auch einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und einfach ganzheitlich alles Mögliche an Dingen, die es so gibt, nicht nur auszuprobieren, sondern auch mich darin zu schulen und das so weiterzugeben. Also das war jetzt nicht offen in der Stellenausschreibung, aber ich war bei uns in der Familie immer so der Heilpraktiker, der Gesundheitsguru, würde ich sagen. Jetzt nicht mal unbedingt nur auf Ernährung oder so bezogen, sogar allgemein. Ich hatte da immer ein großes Interesse dran und habe mich da mit Begeisterung auch immer reingestürzt in dieses Feld und dann natürlich auch selber viel ausprobiert und immer wenn jemand dann in der Familie irgendwas hatte, irgendeine Problematik, ich habe immer mich reingefuchst und versucht, dieser Person oder demjenigen dann auch zu helfen damit. Und das hat bisher wirklich auch immer funktioniert. Bis es irgendwann bei uns in der Familie so war, dass eigentlich gar keiner mehr immer zum Arzt gegangen ist, aus dem ersten Impuls, sondern eigentlich immer erst zu mir. Und das lief bis jetzt tatsächlich sehr gut. Und da muss ich auch gar nichts mehr, ich von mir aus gehe gar nicht auf die Leute zu, sondern tendenziell kommen die Leute da schon zu mir in der Familie oder im Umkreis. Und
da bist du bekannt als der Medizinmann deiner Familie. Ja, der Schamane.
Sozusagen, ja, kann man sagen.
Der Innere.
Ja, schon, ehrlich gesagt. Und das Schöne daran ist aber, die Leute lernen dadurch auch mit, weil zum Beispiel in meiner Familie interessieren sich auch einige wirklich selber dann dafür und schnappen das auch auf, weil ich gebe nicht nur die Medizin, sondern ich erkläre auch meine Medizin und sage, hier, du kannst das hier und da überprüfen, gib Quellen, gib Videos, gib Bücher an die Hand, könnt ihr auch selber lernen. Ihr braucht jetzt nicht euer Leben lang mir immer mich dafür, sondern ich will auch, dass ihr das selber lernt und wisst und versteht, dann könnt ihr euch immer selber helfen. So. Und das läuft sehr gut.
Ich habe mal gehört, es gibt nur einen Heiler. Weißt du, welcher das ist?
Ja, man selber.
Dein Glaube an das Tool, was auch immer.
Ja, natürlich. Du musst es schon, also du musst schon selber von dem auch überzeugt sein, was du da machst. Das ist wohl wahr. Und das habe ich ja auch gelernt. Die Leute, die das, was ich da zu sagen habe und was ich anzubieten habe, die das nicht wollen, die das ablehnen, ja bitte, die gehen sowieso weiter in eine andere Richtung. Denen kann ich auch nicht helfen, denen will ich auch nicht helfen. Aber die offen sind und einen offenen Geist haben und verstehen wollen, denen helfe ich auch gerne. Aber nicht mehr missionieren, sondern die kommen zu mir dann. Und das ist dann auch besser so.
Okay, Judith, bist du für etwas bekannt geworden?
Überleg die ganze Zeit.
Ja, Kosmetik, oder?
Ja, das ist mein Beruf. Da gehe ich davon aus, dass das sicherlich über Empfehlungen und so weiter dann Bekanntheitsgrad da ist. Aber es ging ja darum, also ich habe die Frage so ein bisschen anders verstanden. Also wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, muss es wohl so sein. Ich kann das ja jetzt nur so deuten, weil sich das wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht. Wenn ich irgendwo in eine Gruppe mit dazugekommen bin oder in eine Interessengemeinschaft, wo ich mit Leuten zusammen war, die ähnliche Interessen hatten, war es sehr oft so, dass wenn es an so einem Punkt kam, wie geht's jetzt weiter? Es dann immer hieß, also so die Blicke so zu mir, Judith, du hast einen Plan und ich hatte den auch. Manchmal habe ich mich damit nach vorne gedrängelt, aber je älter ich geworden bin, umso mehr wollte ich das eigentlich auch gar nicht mehr. Aber es hat oft gar nicht lange gedauert, dass ich dann so ein bisschen diese Führungsrolle übernommen habe, einfach weil ich einen Plan hatte. Also die Idee hatte und den Plan, diese Idee umzusetzen und dass das immer dann so bereitwillig an mich abgegeben wurde. Ich habe auch ganz oft hier gerufen, ich habe mich auch oft übernommen dadurch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben dachte, also ich habe mich dann auch manchmal so reinmanövriert in so Situationen, wo ich im Nachhinein dachte, warum binde ich mir das eigentlich immer wieder ans Bein? wollen einfach nur die anderen sich dumm stellen und sich damit Freizeit schaffen. Und ich denke dann, komm, das kriegen wir hin und das machen wir schon. Und ich habe eine Idee und ist gar nicht so schwer. Ja, aber das zieht sich so ein bisschen, dafür scheine ich bekannt zu sein, dass man es mir zutraut, dass man das auch so an mich abgibt, vertrauensvoll. Das genieße ich natürlich auch. Ich genieße auch das Vertrauen. Ja, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben, bis ich irgendwann mal an den Punkt gekommen bin, wo ich so aus diesen Gruppendynamik-Dingern ausgestiegen bin. Also ich habe dann irgendwann ein Too Much gehabt von Verantwortung, von diesem Gefühl. Ich habe so das Gefühl, ich kann dem nicht mehr gerecht werden, weil es einen auch leer pumpt. Ja, das ist so. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen was ist, wofür ich bekannt bin in meinem Umfeld. Aber berühmt oder durch 10 Minuten Berühmtheit. Nein, das ist mir nicht widerfahren.
Aber ich weiß, dass Wladimir schon seine 10 Minuten Berühmtheit hatte.
Wow. Oh, er macht große Augen.
Ja, er hat mir schon mal eine ganz interessante Geschichte erzählt. Mal sehen, ob er die jetzt wieder erzählt. Wladimir allein in Omsk? Oder hast du noch eine andere Story auf Lager?
Ach so, das meinst du. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, wenn man so will, ja, da war ich das erste Mal im Radio, genau. Ja, es war so eine, aber es gibt mehrere so eine Geschichten, aber ja, das ist meine erste, kann man sagen. Der Fall war so, also in Russland, vor der Schule, da müssen die Kinder zum Zahnarzt. Die müssen. Und wir haben in so einem kleinen Dörfchen gelebt. Die Stadt hieß Omsk, ist so eine größere Stadt in Sibirien. Und da fährt man dann vom Dörfchen hin, um sich professionell checken zu lassen und so weiter. Dann war ich da mit meiner Mutter. Und ja, sind wir mal beim Zahnarzt und so. Und dann hat sie mir gesagt, ja, wird schon gut kommen, alles gut, setz sie einfach hin, mach mal. Und keiner hat mir irgendwie gesagt, was jetzt passiert, was da los ist und so weiter. Mach Mund auf, okay, aufgemacht. Da gibt's keine Betäubungsspritzen, also damals im Kommunismus, da gab's keine Betäubungsspritzen, nix. Einfach rein, zack, der Zahnarzt mit dieser Bohrmaschine, weiß nicht, was das auch für eine Krücke war. Und da der Schmerz und ich bin aufgesprungen von diesem Stuhl. Total durchgedreht, wollte mich alle verarschen und so, ne, total hab um mich geschlagen und so. auf jeden Fall hat er uns rausgeworfen, der Arzt. Meine Mutter natürlich schnauzevoll, sauer auf mich und so. Komm, so und zack, wieder nach Hause und so, du, ne, nicht erledigt den Job und so weiter. Dann sind wir da über diesen Bazar und über dann wieder zurück hier, öffentliche Verkehrsmittel, mit Bus waren wir da unterwegs. Und dann, sie ist einfach, ne, energisch vorangegangen und so weiter. Und irgendwann habe ich losgelassen, weil ich auch bockig war, weil sie war im Film und ich hatte keinen Bock auf diese Energie und so weiter. Und zack, losgelassen. Boom. Weiß nicht, 1000 Leute auf dem Bazar, so ein Trubel. Weg. Ich alleine. 4 Jahre, fünf so. Zack. Alleine, morgens, in Omsk. Was hab ich gedacht? Ich hab gedacht, oh scheiße, Mama weg, was machen? Keine Ahnung. Dann ist mir in den Kopf gekommen, ah ja, ich habe ja noch Verwandte, die hier in der Stadt wohnen. Und dann habe ich entschlossen, morgens dann zu meinen Verwandten zu laufen. Ohne nichts. Also ich kam nicht auf die Idee, irgendwie jemanden anzusprechen oder zur Polizei oder Hilfe, Hilfe, ich bin verloren. Ich habe einfach gedacht, komm, marschier einfach durch. Du findest dich schon, du weißt ungefähr, wo die wohnen und so weiter. Ich hatte noch so eine Erinnerung und so. Ja, dann bin ich einfach marschiert. Und an allen Leuten vorbei und ich war halt der kleine 5-Jährige. Ja, also die Vision Kevin allein in New York. Ich war halt die osteuropäische Version halt da unterwegs in Omsk.
Und Omsk ist eine große Stadt, ne?
Genau, Millionenstadt und so.
Krass.
Und ja, auf jeden Fall dann ich bin halt überall unterwegs und irgendwie habe ich es da rausgeschafft, so nach einem halben Tag aus dem ganzen Getummel, dann habe ich so irgendwie die Wege doch gekannt, weil 2-3 Mal war ich da. Und dann laufe ich, ich kann mich noch erinnern, war schon abends 6 Uhr, also morgens ist das gestartet um 8 und dann abends um 6 Uhr, ohne Trinken, ohne Essen. Laufe ich dann über so eine Brücke da, wo es reingeht in die Stadt. Der Fluss heißt Irtisch, über den die Brücke geht. Auf jeden Fall, ich laufe dann über die Brücke, auch an der Polizeibude, da ist diese alten kommunistischen Polizeibuden in so einer Glocke, kennt ihr vielleicht noch, der ein oder andere, ne? In so einem Glashäuschen, so, ich laufe einfach schräg an denen vorbei, keinen interessiert's, ja, ich komme auch nicht auf die Idee, da hinzugehen und so, einfach gar nicht so in meinen Gedanken das Ganze. Ich laufe dann zum, ich habe dann den Weg erkannt und so und dann will ich irgendwie an der Bushaltestelle und einfach Bus schwarz fahren. Komm, fahren wir jetzt mal dahin und so. Ich will jetzt nicht noch länger laufen, ganz Tag gelaufen und so. Ja, und dann hat mich eine Frau angesprochen und die war Krankenschwester und da in der Nähe war so ein Krankenhaus. Dann hat sie mich da mitgenommen und dann habe ich erstmal was gegessen und dann irgendwie kurze Zeit später kam auch mein Vater. Die waren damals in der Scheidung und so, dann wussten die auch nicht viel voneinander, wer was treibt und so. Und dann hat er mich halt mitgenommen und dann kam halt raus, dass ich sozusagen im Radio war und dadurch halt diese Berühmtheit erlangen habe an diesem Tag. So dann ne, der Junge, blaue Mütze, irgendwie hier rote Streifen, die und die Klamotten an und so weiter. Dann war ich halt so berühmt für den verloren gegangenen Sohn zu dieser Zeit dann. Ja. Und dann habe ich dann da auch bei meinem Vater übernachtet und dann das erste Mal seine neue Frau kennengelernt. Ah. War auch spannend alles, das Thema.
Und die ja, Polizisten auf jeden Fall, wenn man will, dann das Radio gehört, dass du an denen vorbeimarschieren konntest.
Bestimmt, aber damals war das halt so, die waren alle ein bisschen mit sich selber mehr beschäftigt und mehr so irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht im Dienst oder im Dienst, aber halt irgendwie, naja, das war halt eben so. Auf jeden Fall, ja, da war ich einen Tag richtig im Radio und ohne es selber zu wissen. Wow. Das war hier meine erste Radiogeschichte. Ja. Ja. Auch im Dorf und so weiter haben die das alle mitgekriegt und so.
Das meinten
die,
ey,
was. Und natürlich gab es mega Ärger halt für meine Mutter. Das war halt so. Aber alles gut gegangen. Ich bin ja hier. War eine Erfahrung. Also, das waren meine 15 Minuten.
Ich möchte nicht wissen, was deiner Mutter und deinem Vater da durch den Kopf gegangen ist. Was für eine krasse Story. Und ich möchte auch nicht wissen, was dir so als Kind durch den Kopf gegangen ist. Also ich hätte mega Panik gehabt als 5-Jährige.
Ey, bestimmt habe ich sehr viel gedacht und so weiter. Ey, vielleicht muss ich das auch noch verarbeiten. Das kann auch sein. Vielleicht. Schmeiße ich mir so einen Alaska-Trip.
Marvin, vielleicht hast du jemanden, der das nächste Mal mitkommt.
Ich mache das nie wieder in diesem Leben.
Ach so, okay.
Nein, wirklich nicht. Ich habe es übertrieben tatsächlich.
Okay. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Folge für den Podcast wert.
Mit Sicherheit, ehrlich. Da könnte man weitaus tiefer noch gehen ins Detail.
Okay, ich versuche es jetzt ganz kurz zu machen. Ich hoffe, ich habe meine 10 Minuten Ruhm noch nicht gehabt. Denn wenn das der Ruhm gewesen sein soll, dann weiß ich auch nicht.
Jetzt kommt's.
Ja, mir ist tatsächlich mal was relativ Witziges passiert, was mich doch sehr bekannt gemacht hat. Mhm. Wenn auch anonym bekannt, aber es gab danach genug Leute, die dann wussten, dass ich das war. Und zwar wurde mal ein Artikel in der Bild-Zeitung über mich geschrieben. Und ich muss sagen, das hoffentlich hört meine Mutter das nicht. Die weiß das nämlich eigentlich bis heute nicht.
Okay. Dann lass hören.
Wie hat sich das zugetragen? Es war so, ich war damals auf dem Gymnasium in der Oberstufe. Und ein Freund von mir, der auch auf dieses Gymnasium ging und ich, wir hatten am nächsten Tag nur 2 Stunden. Wir haben gesagt, ach, was machen wir denn heute Abend noch? Ja, ach, wir könnten ja ein bisschen was trinken. Und ja, wie kommen wir dann morgen zur Schule? Ja, weißt du was, wir machen es einfach so. Wir fahren mit meinem Auto, stellen uns vor die Schule, trinken da ein bisschen was, pennen im Auto und gehen dann einfach für die 2 Stunden in die Schule. Geile Idee, ne? Haben wir natürlich sofort gemacht. War genial. Bloß dann nach ein paar Bier in Bierlaune ist er dann auf die Idee gekommen, nochmal eine Runde übers Feld fahren zu wollen. Und ich sage, nee, mach das nicht, spinnst du, ne? Was soll das? Und zack, stand da aber schon drin und hat sich dann da auf dem Feld, was wirklich direkt neben der Schule ist, wo wirklich jeder, der dort irgendwie Unterricht hat, blickt auf dieses Feld. Und genau da ist er reingefahren und hat sich festgefahren mit seinem Auto. Und er kam und kam nicht mehr raus. Also wir kamen nicht mehr raus, weil irgendwie ist das so durchgedreht. Der hat es wirklich hingekriegt, dass der Unterboden komplett auf dem Feld auflag und alle 4 Reifen durch. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat.
Heftig,
bis heute
ey.
Nicht. Ja.
Und, ja, und dann?
Oh, und wir kamen da nicht raus. Und ich dachte mir, scheiße, was machen wir jetzt? Ja. Wir haben gebuddelt, versucht da irgendwie wieder was unter den Reifen zu schieben, ja, von diesem matschigen Schlamm, der da war, ja. Und so sahen wir dann natürlich auch aus, aber es wurde dann irgendwann morgen und alle Leute liefen langsam zur Schule hin und ich sage, ja, wir müssen doch jetzt auch irgendwie zur Schule, was sollen wir denn machen? Und irgendwann war mir das aber zu blöd, weil ja, ich war ja total dagegen, dass er da reinfährt und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, ich kann dir nicht helfen, ich gehe jetzt einfach zur Schule, habe ich dann irgendwann gesagt, weil ich auch ein bisschen sauer war. Ich habe die ganze Nacht gebuddelt, ich kann nichts machen, ich gehe jetzt einfach zur Schule und keine Ahnung, wir überlegen uns dann später was, ja. Und als ich dann in der Schule war, hatte ich Unterricht, Matheunterricht, genau in dem Raum, wo man auf dieses Feld blickt. Und alle, die zur Schule kamen, hatten uns natürlich schon gesehen.
Oh mein Gott.
Ich habe mich dann etwas frisch gemacht in der Toilette und habe dann den Unterricht hinter mir gebracht. Und ich sehe nur, wie die Polizei kam dann irgendwann. Ach so, und davor hatten die uns aber schon abends gesehen, wie wir da an dem bei diesem Feld schon standen, da standen wir noch nicht drin. Aber die haben uns schon gesehen, die sind schon mal an uns vorbeigefahren. Also sie wussten, dass wir da waren.
Ui.
Schon vorher.
Und
ich glaube, dass sie uns auch irgendwas gefragt hatten oder so. Ja. Und auf jeden Fall, sie kamen dann irgendwann und ich habe ihm, bevor ich gegangen bin, noch gesagt, ey, wenn irgendwas kommt, wenn die Polizei kommt, sag, da war ein Tier auf der Straße, du musstest ausweichen, du hattest keine andere Möglichkeit und musstest leider auf das Feld ausweichen. Eigentlich eine ganz gute Idee, oder?
Schon.
Was hat er gemacht? Er hat sich nicht für meine gute Idee entschieden und hat dann einfach sich irgendeine Story aus dem Ärmel gezogen, ja, wo er gesagt hat, ja, und ich war mit meiner Freundin und wir wollten uns die Sterne ansehen und ich wollte auf dieses Feld fahren, um ihr die Sterne zu zeigen, hat er irgendwas Romantisches erzählt, ja. Und wie sich dann später herausstellte, wir haben es dann erst 1 oder 2 Tage später erfahren, haben die Polizisten diese Story etwas abgewandelt und es der Presse mitgeteilt. Und die Presse hat dann einen großen Artikel in der Braunschweiger Zeitung geschrieben.
Oder?
Blumen für Bäuerin hieß der. Wer ihn googeln möchte, kann ihn heute noch googeln. Er ist noch irgendwo, vorhanden. Und auf jeden Fall haben die dann gesagt, haben die dann so nett umschrieben, dass wir dort wohl etwas Zweisamkeit gesucht hätten und wären da auf dieses Feld gefahren und jeder hat noch was dazu gedichtet, ja. Also dabei blieb es ja dann nicht. Die haben das ja noch ganz nett geschrieben. Am Ende kam der wütende Bauer, also der war nicht so wütend, der war eigentlich ganz nett, kam der Bauer und hat ihn dann rausgezogen und als quasi Wiedergutmachung hat dieser junge Mann der Bäuerin dann einen großen Blumenstrauß gebracht. Das war eigentlich die Story und das stimmt auch, ja. Es stimmte nur nicht, dass wir da irgendwie zu romantischen Zwecken dahin gefahren sind. Das stimmte nicht. Und das haben die sich einfach dazu gedichtet. Und die Bild-Zeitung, die hat dann Folgendes draus gemacht. Ein junges Pärchen, beide 18, fuhr nachts auf einen Getreideacker. Der Wagen wackelte, die Scheiben beschlugen und der Wagen versank im frisch gepflügten Matsch. Als dann der wütende Bauer morgens die beiden aus dem Acker zog, bla 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 bla, und so ging es dann weiter. Ja, also das war nur ein kleiner Artikel, aber genauso, es war genau dieser Wortlaut, Leute. Und ihr könnt euch dann vorstellen, wie mein damaliger Freund sich dann doch gefreut hat, diesen Artikel über mich in der Bild-Zeitung zu lesen. Und er hat mir auch nicht geglaubt, dass es nicht so gewesen ist. Und das Learning, was ich da sehr früh mitgenommen habe, ist, dass man der Presse nicht trauen kann. Und wenn das schon mir als Normalo so geht, wie ist das dann erst bei irgendeinem Star oder sowas? Das ja. muss ja alles einfach nur noch falsch und erlogen sein.
Richtig.
Und ich fand diese Dynamik einfach nur krass, wie aus so einer kleinen Story, die er sich ausgedacht hat, dann am Ende sowas werden kann, ja. Und ich wusste das nicht mit der Bild-Zeitung und ich bin noch zu meinen Jungs ins Fitnessstudio gegangen mit dem anderen Artikel und dachte mir, hihi, ne, die werden sich kaputt lachen. Und da knallen die mir diesen Artikel von der Bild-Zeitung vor die Nase und da habe ich aber erstmal geguckt, ne? Also ganz schön krass.
Richtig krass.
Ich glaube, ich habe das auch sogar mal gelesen in der Bild-Zeitung damals. Ich glaube, ich habe das auch gelesen. Ja, ja, Braunschweig irgendwas und irgendwie Acker, sowas. Ja, ja.
Ja, siehst du, da hast du schon früh von mir gehört. Ja, siehst du, und darüber haben Radiosender berichtet, dann kam irgendwie ProSiebenSat.1 hat sich bei uns gemeldet, also bei ihm dann, und hatte dann angefragt, ob wir bei TAF oder keine Ahnung was ein Interview geben wollen. Da haben wir natürlich nicht hier geschrien, ja, also wir wollten das dann nicht, weil es ja auch tatsächlich nicht so war. Und ein guter Freund von mir hat dann wirklich auch tatsächlich dafür gesorgt, dass jeder in der Schule, der das noch nicht mitgekriegt hatte, auch noch der Letzte das mitgekriegt hat, der hat nämlich überall diese Artikel ausgehangen, an jeden Schuleingang, an jede Schultoilette, überall hat er diesen Artikel, er hat die bestimmt 30, 40 Mal kopiert und überall dran geheftet, einfach nur, um mich ein bisschen zu ärgern. Ach ja, Henrik, Grüße gehen raus an dich.
Grüße gehen raus.
Na prima. Das sind Freunde. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde.
Ja, das war, aber der wusste auch, dass man das machen konnte mit mir. Der fand das einfach nur so witzig und ehrlich gesagt, ich habe doch auch drüber gelacht. Also mich hat das dann nicht irgendwie großartig tangiert. Es war bloß diese ganze Dynamik so krass. Ein paar Tage später war ja eine Riesenparty hier in Braunschweig. Jeder musste dahin im Bebelhof. War so eine richtig tolle Party. Und auf einmal kannten mich alle auf dieser Party. Die kannten mich nicht wirklich. Ich habe die nicht gesehen, aber die kamen an und haben mich gefragt. Hier, du bist doch die, ne? Und so, ja, ja. Und auf einmal kannte mich alle. Es war echt komisch. Und auch noch Monate später kam das immer wieder auf mich zu. Jahre später noch. Jetzt ist es in Vergessenheit geraten. Ja, aber das waren meine 10 Minuten Ruhm. Hoffentlich waren sie es nicht. Aber vielleicht waren sie es ja doch schon. Wer weiß.
Ja, das ist schon krass.
Aber Mega-Story, ehrlich. Finde ich cool.
Ja.
Da kann man ja nur erahnen, wie es ist, prominent zu sein. Was das für ein Leben, was das für ein Leben sein muss, wenn dir alles verdreht wird, was du erlebst, alles so gleichgeschaltet, irgendwie stille postmäßig verzerrt wird und du eigentlich gar nichts zu sagen hast und dich immer schützen musst vor Verleumdung und so. Also das will ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, ehrlich.
Ich auch nicht. Also diese Erfahrung hat mir gereicht.
Ja. Ich wollte nur sagen, ich hätte doch noch andere 10 Minuten, wo ich doch dieses Gefühl auch mal ähnlich hatte, aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr für.
Ach so, ja, leider nicht. Das muss dann für die nächste Runde reichen. Ich mache es jetzt auch ganz kurz. Viele Fragen hatte ich mir aufgeschrieben. Judith hat gesagt, wir schaffen höchstens 4. Jetzt sind es doch nur 3 gewesen, ja. Oder?
Zwei
waren das nur? Ja, es sind nur 2 gewesen. Es sind nur 2 gewesen.
2 Fragen.
2 Fragen, meine Güte. Also, aber jetzt muss ich schnell noch die Abmoderation machen, denn wir haben schon überzogen, Ende der Sendung. Seid wieder mit dabei in der nächsten Folge. Das wird richtig krass. Wir erzählen euch von unseren peinlichsten Erlebnissen. Glaubt mir, das wollt ihr nicht verpassen. Also schaltet wieder ein und wir sagen jetzt tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, Leute.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann zeig's uns mit einer Bewertung oder teile den Podcast mit deinen Freunden. Bleib dran und abonniere jetzt, damit du dabei bist, wenn es wieder heißt Lust auf Deep Talk. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf dich.